Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Wir achten auf unsere eigene Ausdrucksweise diese Dinge betreffend, verstehen sie aber nicht, sondern missdeuten sie. Wir sind, wenn wir philosophieren, wie wilde, primitive Menschen, die die Ausdrucksweise zivilisierter Menschen hören und sie missdeuten und nun die seltsamsten Schlüsse aus ihrer Deutung ziehen.
Schönen Nachmittag. Hier sind die philosophischen Brocken wieder einmal. Es ist eine gute Gelegenheit, aufmerksam zu machen auf unsere Webpage. Diese Webpage ist nämlich neu gestaltet, http://audiothek.philo.at. Wenn Sie vorbeisehen, werden Sie einige neue Features finden. Eines der Feature besteht darin, dass wir jetzt Download-Statistiken haben. Wir können genau überprüfen und sehen, und auch Sie können das sehen, welche Themen besonders interessieren. Und Sie werden sich sicher fragen, was ist der begehrteste Download? Der begehrteste Download ist mit einem großen Vorsprung Kant. Da wir sehr marktorientiert sind und die Verbraucher und Verbraucherinnen natürlich ganz gerne beliefern wollen mit dem, was sie gerne hätten, haben wir uns gedacht, wir machen Kant. Allerdings nicht eine Sendung über theoretische Philosophie, sondern wir machen jetzt einen zweiten Aspekt, für den Kant mindestens genauso bekannt ist, nämlich praktische Philosophie, und haben dafür eingeladen eine Lektorin am Institut für Philosophie, Esther Ramharter, die zunächst mal gar nicht über Kant gearbeitet hat, sondern von der Erstausbildung her Mathematikerin ist. Wie kommt man von der Mathematik zu Kant, praktische Philosophie?
Also, Mathematik war mir eigentlich irgendwann in gewisser Hinsicht zu wenig. Ich bin schon der Ansicht, dass Mathematik Teile des Lebens betrifft, aber sie betrifft große Teile des Lebens eben nicht. Das war ein Grund, sich der Philosophie und insbesondere der Ethik zuzuwenden. Die Frage ist dann, warum gerade Kant in der Ethik? Und da kann ich eigentlich antworten, weil ich ganz die Mathematik doch nicht aufgeben wollte und Kant für mich ein sehr mathematischer Denker ist, in dem Sinne, dass er sehr strikt denkt und sehr streng denkt und sehr starke Ansprüche an das, was er gemacht hat, gestellt hat. Das heißt, er wollte, dass das, was er gesagt hat, auch wirklich gilt in einem sehr strengen Sinn und nicht nur über die Dinge irgendwie reden, sondern sie möglichst entweder deduzieren oder sonst jedenfalls einen starken Begründungsanspruch an seine Ethik stellen.
Das wäre ein Unterschied zu Schopenhauer zum Beispiel. Wer würde sich noch anbieten als einer von den weniger vorzuschlagenden Ethikern?
Die Frage ist, wenn man unter Ethiker zählt, also wenn man sagt, Nietzsche ist ein Ethiker, dann ist er sicher auch ein Ethiker.
Das habe ich auch gedacht. Und das ist doch mehr ein appellativer, ästhetischer Charakter und nicht dieser strenge Begründungscharakter, den Kant mitbringt. Etwas wird mich aber trotzdem noch interessieren. Es ist zwar richtig, dass es diesen strengen Begründungscharakter gibt bei Kant, und das finde ich auch faszinierend, aber die Regeln, nach denen diese Begründungen ablaufen, die sind ja nun nur semiformal, halbformal. Wie gibt es da nicht eine Spannung zwischen der Formalität, die man lernt, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet oder in der Spieltheorie arbeitet, und der Formalität, in die einen der Kant einlädt?
Das geht ein bisschen von der Idee aus, dass mathematisches Arbeiten, das Arbeiten am Formalismus in einer Weise ist, dass man nur die Buchstaben in irgendeiner Weise aneinander klebt. Aber in Wahrheit sind die Gedanken in der Mathematik oder das mathematische Arbeiten ja auch ein frei assoziatives Denken.
Aber gut, dann muss ich es ein bisschen verschieben. Dann habe ich die Frage falsch gestellt, weil zwischen Mathematik und Beweistheorie zum Beispiel noch ein Unterschied ist. Beweistheorie, formales Beweisen, automatisches Beweisen, hat doch einen starken Charakter von Aneinanderkleben.
Ja, aber ich habe nicht formale Beweistheorie gemacht und ich glaube, das ist in gewisser Hinsicht auch für einen Menschen eine nicht sehr interessante Tätigkeit als Tätigkeit, nicht? Ich meine, man kann wieder Beweistheorie betreiben und sich fragen, was man da wie sowas abläuft, aber das ist, da stellt man sich wieder auf eine Ebene drüber. Ein Mensch funktioniert eben nicht als Maschine, der irgendwelche Formalismen nachfolgt, nicht?
Also gehen wir jetzt noch mal zurück zu diesem kantischen Anspruch. Als ich deine Diplomarbeit gelesen habe, diese Diplomarbeit geht über Kant und praktische Philosophie, ist mir ein Zug besonders aufgefallen, nämlich der eben auch von dir angesprochene Zug, die Sache wirklich von einem Punkt aus entwickeln zu können und begründen zu können. Kannst du was darüber sagen, was dieser Punkt ist?
Ja, im Zentrum der kantischen Ethik steht wohl unbestritten der kategorische Imperativ, das sogenannte Sittengesetz. Und Kant sagt, also wenn man das jetzt mal sehr salopp formuliert, Moral besteht darin, dass man sich fragt, dass was ich mache oder das, wie ich mich jetzt verhalte, wenn jeder sich in einer vergleichbaren Situation genauso verhält wie ich, ist das möglich, ist das gewollt, welche Konsequenzen hat das, sind die wünschenswert. Wenn eine Handlung so ist, dass das möglich ist, dann ist sie moralisch, wenn eine Handlung nicht so ist, dann ist sie nicht moralisch.
Das ist jetzt so eine zentrale Geschichte, ist ja eigentlich auch in die Populärliteratur sozusagen schon eingegangen. Und das Interessante und Wichtige ist jetzt, das ein bisschen zu kneten und zu kauen, und das wollen wir ja jetzt auch tun, uns zu fragen, was man da rauskriegt, wie man das verstehen kann. Und ich spiele den kleinen Dummen in dem Zusammenhang und mache Fragen, über die du ein bisschen lächeln wirst, aber vielleicht auch die Gelegenheit wahrnehmen, etwas mehr zu erklären, worum es dir geht. Also das Erste, was mir einfällt, wenn du das so jetzt sagst, sich orientieren an der Frage, ob das, was ich selber mache, alle anderen auch machen können. Da ist eine erste so unqualifizierte Idee die, dass man sagt, das ist doch eigentlich das Musterbild der schwachen Persönlichkeit in einem sozialen Zusammenhang. Das sind die, die nicht in der Lage sind, selber etwas vorzugeben, sondern die immer zuerst mal nach rechts und nach links schauen und schauen, ob das, was sie tun werden, auch so ist, dass die anderen das akzeptieren können, sodass sie also nicht anecken und an dieser Stelle kein Risiko eingehen. Das wird es ja nicht sein. Wie unterscheidet sich dieses Verhalten, also das konsensorientierte Abrunden von Ecken im Verhalten, wie unterscheidet sich das von dem, was du im Auge hast?
Ich denke, es ist eine Sache, Dinge zu tun, wie sie alle anderen halt auch tun, und eine andere Sache, sich zu fragen, bei Taten, die man setzt, die auch ganz individuell sein können, neu sein können, die sich abheben können von dem, was andere tun, ob man damit mit dem, was man tut, andere ernsthaft in Mitleidenschaft zieht oder etwas bewirkt, was insgesamt unmöglich ist, asozial ist, andere schwerwiegend schädigt. Das heißt, auch ein Freidenker oder einer, der sich sehr individuell in der Welt bewegt, sollte doch, meine ich, Rücksicht darauf nehmen, was er mit dem, was seine Taten bewirken, und auch Rücksicht darauf nehmen, sich überlegen, was passiert, wenn es mehrere Menschen gibt, die sich in vergleichbaren Situationen so verhalten, wie er sich verhält.
Also es geht nicht um die Fixierung in eine einzelne kleine Situation. Es geht auch nicht um Adaptierung. Es ist nicht der Punkt, dass man sich möglichst unauffällig und möglichst angepasst verhalten soll, sondern es geht um die Perspektive auf die ganzen Verhaltensmöglichkeiten der menschlichen Gesellschaft, kann man das so sagen? Das ist einer der Punkte, wo es so prinzipiell wird.
Ja.
Dann wäre dann natürlich jetzt ein nächster unqualifizierter Einwand der, zu sagen, ich soll mir jetzt vorstellen, was ein brasilianischer Holzarbeiter in meiner Situation machen würde. Das kann ich mir sehr schlecht vorstellen, weil ich brasilianische Holzarbeiter oder japanische Rassenarchitekten nicht wirklich verstehen kann. Ich weiß nicht, was die machen würden in meiner Situation.
Ein brasilianischer Holzarbeiter wäre schlicht und einfach in gewisser Hinsicht nicht in deiner Situation. Er ist mit so einem anderen Hintergrund ausgestattet als eine so andere Person, dass er eine Situation wie deine gestellt prinzipiell als andere Verhältnisse vorfinden würde, weil er betrachtet die Dinge, die du erlebst, aus einer anderen Perspektive, hat einen anderen Hintergrund. Das heißt, seine Situation ist schlicht und einfach anders. Und eine Vorgabe für den kategorischen Imperativ ist, würde ich sagen, zu sagen, dass man sich fragt, wie Menschen, die tatsächlich in einer gleich vergleichbaren Situation sind, sich verhalten sollten.
Jetzt komme ich schon zu einem, glaube ich, ein wenig qualifizierteren Einwand. Und das ist der, was ist das Kriterium dafür, dass man sagen kann, das ist eine vergleichbare Situation. Da gibt es nämlich einen Grenzfall, einen Einwand, der mit einem Grenzfall arbeitet und sagt, na, letztlich ist die einzige vergleichbare Situation natürlich die, die ich selber habe. Alle anderen Situationen sind nicht vergleichbar, weil man immer irgendwas finden wird, was einen anderen Aspekt hineinbringt.
Ich glaube, es geht, wenn man Kant wohlwollend versteht, geht es darum, dass man sich immer in Bezug auf bestimmte Aspekte fragt, ob sie moralisch sind oder nicht. Das heißt natürlich, wenn ich wenn ich eine Situation auf so weit einschränke, dass sie tatsächlich nur noch auf mich zutrifft, dann hat der kategorische Imperativ nichts mehr auszusagen. Das ist ganz richtig. Wenn ich aber die Situation etwas weiter fasse und meine Situation nur so weit beschreibe, dass es tatsächlich denkbar ist, dass andere Personen in dieser Hinsicht auch in meine Situation kommen, dann ersetzt der kategorische Imperativ ein und sagt mir, dass es Einschränkungen gibt bei dem, was ich tun kann. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn ich mich frage, ob ich eine andere Person heiraten soll, dann sagt der kategorische Imperativ vermutlich wirklich nichts dazu aus, weil niemand in so einer Situation jemals in meiner Lage sein wird.
Du hast auch ein Beispiel in der Diplomarbeit im Zusammenhang mit Lügen. Da gibt es eine Abstufung. Das eine ist, soll ich, darf ich überhaupt lügen? Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist, es ist jetzt 17.23 Uhr und diese Person fragt mich etwas und ihr ganz besondere Seelenruhe hängt daran, was ich jetzt sage. Und eigentlich will sie, dass ich sie anlüge. Darf ich sie jetzt anlügen? Das sind doch zwei unterschiedliche Geschichten. Das, glaube ich, sprichst du jetzt da an.
Genau, das ist es. Also, wenn ich die Lüge als Lüge an sich ansehe, also wenn ich mich frage, kann ich lügen, einfach ohne irgendeinen speziellen Grund, einfach weil ich mir denke, lügen ist genauso gut wie die Wahrheit sagen. Wenn ich mir vorstelle, ich soll das verallgemeinern, ich soll mir vorstellen, genau das machen alle Menschen, dann, und mir vorstelle, was dann passiert, dann sehe ich vor mir eine Welt von Leuten, die alle so gut lügen, wie die Wahrheit sagen würden. In so einer Welt kann ich mich nicht mehr orientieren, kann ich nicht mehr sprechen. Weil ich weiß nicht, wem ich glauben soll und wem nicht, das macht Kommunikation unmöglich. In diesem Sinne würde Kant sagen, Lügen ist verboten, weil die Verallgemeinerung nicht denkbar ist. Wenn aber jetzt die zweite Situation der Fall ist, die du angesprochen hast, ich bin in einer sehr speziellen Situation, ich weiß in dieser Situation richte ich mit der Lüge keinen Schaden an und ich tue jemandem anderen was Gutes, dann kann ich mir ruhigen Gewissens denken, jeder andere in meiner Situation kann dasselbe tun und würde nicht in Konflikt mit irgendeinem Verallgemeinerungsprinzip kommen. Und daher ist in diesem Fall zulässig zu lügen.
Jetzt verstehe ich auch, warum in einer Stelle der Diplomarbeit steht, der Rigorismus-Vorwurf gegen Kant, dass er so starr wäre und so hohe Ansprüche stellen würde. Der beschäftigt dich gar nicht so, du findest den Kant gar nicht rigoros, weil in deiner Interpretation des kategorischen Imperativs würde es gestattet sein, an dieser Stelle zu lügen. Du schreibst da, dein Gewissen macht dir mehr Sorgen als Kant, wie ist das zu verstehen?
Genau so, wie du das gerade gesagt hast, nicht? Also das Spezielle an Situationen ist meistens so erdrückend, dass man sich sowieso diese allgemeinen Aspekte oft sehr stark in den Hintergrund drücken. Wobei ich noch dazu sagen möchte, dass ich vielleicht fairerweise Kant gegenüber oder unfairerweise, ich weiß nicht, dass Kant in diesem Punkt natürlich, zumindest das, was er hinschreibt, sehr viel strenger ist. Also Kant spricht dezidiert davon, dass es verboten ist zu lügen, ganz egal in welcher Situation und wie. Aber ich denke mir, wenn man da sozusagen in seinem Geiste spricht, dann kann man vielleicht mit der Interpretation doch so weit gehen, wie ich das gegangen bin in dem Punkt.
Jetzt sind wir schon ganz weit gegangen und machen eine kleine Atempause.
kann ich mein Leben beenden oder meinen Körper um 180 Grad wenden, mein Leben neu beginnen, was werde ich finden? Von allen Seiten bombardiert mit Ratschlägen, wie kann ich ihren Nutzen abwägen? Ich weiß weder vor noch zurück, die Leute sagen alle, auf der Straße liegt das Glück. Wäre es doch so einfach, müsste ich mich nur danach bücken, doch nach 23 Jahren Blöcken habe ich nur einen schlimmen Rücken. Das allein kann es aber nicht sein, es muss doch noch was anderes geben, mir fällt schon was ein. Ich schließe meine Augen, flüchte in mein Inneres, was habe ich zu erwarten? Ist es was Besseres wie in all den Jahren zuvor, in denen ich mich verlor? Keinen eigenen Halt mehr, alles so hardcore. Dem Schicksal komm und feier die Feste, wie sie fallen. Stattdessen siehst du mich meine Fäuste ballen. Es ist so nutzlos wie ein Gürtel ohne Gürtelschnalle. Mein Geist gleicht zwei Planeten, die aufeinander prallen. Kollisionskurs, Kamikaze-Flug ist nirgendwo. Irgendwo liegt meine Bestimmung, doch wo? Setz ich meine Suche an, um irgendwann mein Leben zu leben, meine Existenz zu verstehen. War im Kindergarten, in der Schule, auf der Straße, genoss die Bildung des Staates. Doch er vergaß, das hinter Fleisch, hinter Knochen, hinter Gewebe, ein Individuum ruht und eine Seele, die ich hege. Keine Institution kann mir geben, wonach ich strebe. Was beschwerst du dich, gefällt dir dein Leben nicht? Nein, das ist es nicht. Doch komm ich nach Hause, erkenne ich meine Eltern nicht wieder. Fühl mich wie das Blatt aus der Blaupause. Nur eine Abschrift vom Original. Weiß, ich leb mein eigenes Leben, doch wär's banal zu denken, ich könnte mein Schicksal vollständig lenken. Buch A wie Efeu, wenn ich mich in alle Richtungen verrenke.
Wir sind im ersten Durchgang an ein Problem gestoßen, das ich jetzt hier nochmal aufgreifen möchte. Und zwar hast du gesagt, wenn die ganze Bevölkerung der Auffassung ist, es ist eigentlich ganz egal, ob man die Wahrheit sagt oder lügt, dann ist das nicht einfach was Ärgerliches, sondern es ist was Bedrohliches, es ist etwas Schlimmeres, es ist nämlich ein Zustand, in dem man sich gar nicht mehr verständigen kann. Es ist eigentlich eine Unterhöhlung der menschlichen Mitteilungsfähigkeit, denn jedes Mal, wenn mir jemand einen Satz sagt, muss ich mich fragen, meint er das jetzt oder sagt er mir was Falsches oder ist nur die Hälfte richtig? Das heißt, ich kann mich ganz unmöglich orientieren. Ich würde mir vorstellen, dass wenn man das mit einem Kind spielt, dann treibt man es in den Wahnsinn. Wahrscheinlich nicht nur ein Kind. In dem Moment, in dem ein kleines bisschen ernst genommen wird, das wieder wegzunehmen, so dass man niemals weiß, womit man es zu tun hat, als wäre eine Form von Hölle. Das kann ich mir gut vorstellen. Das andere, womit ich etwas Schwierigkeiten habe, ist, dass du dann gleich dazu gesagt hast, und darum ist es verboten. Das sehe ich nicht ganz. Warum soll das verboten sein? Wo kommt der Impuls her, zu sagen, etwas, was wir brauchen, um uns verständigen zu können, das muss auch unbedingt sein. Man könnte ja ganz einfach sagen, stellen wir uns einen kleinen Stamm vor, stellen wir uns ein besonderes Wahnsinnssystem vor, in dem das ausbricht. Science Fiction wäre ja da ganz gut möglich. Eine bestimmte Genmutation führt dazu, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was ist und dem, was sie sich vorstellen. Zum Beispiel, das wird ein trauriges Ende nehmen mit diesem Stamm, den wird es nicht sehr lange geben. Umso besser, umso schlechter. Warum sollte man diesen traurigen Leuten, denen man quasi nicht helfen kann unter dem Aspekt, warum sollte man die unter den Vorwurf stellen, sie tun etwas, was sie nicht tun dürften?
Ich würde sagen, es gibt zwei Antworten darauf. Die eine ist ein Kant spricht ausdrücklich davon, dass der Zustand, den wir dann zu betrachten haben, entweder ein Zustand sein kann, der nicht denkbar ist, oder einer ist, den wir einfach nicht wollen. Das erste Argument zielt also darauf, dass ich sagen möchte, es zielt darauf ab, dass der Zustand, den wir da dann vor Augen haben, einer ist, den wir nicht ernsthaft wollen können.
Natürlich das Zweite ist das, ne? Das Zweite, das Wollen.
Ja, ich bringe zwei Argumente, ja. Und das ist das zweite, so, ja. Das erste Argument, zu diesem zu sagen, dass man es nicht wollen, diesen Zustand nicht wollen könnte. Da kann man natürlich jetzt einwenden, na gut, was jemand will, hängt von dieser Person ab und das kann man irgendwie nicht reglementieren. Dem würde ich zustimmen und ich würde sagen, das ist die Komponente, die in jede Ethik eingehen muss, ist, dass die subjektiven Befindlichkeiten, Wünsche und Wünsche von Personen und wenn man sich darüber nicht einigt oder wenn man nicht voraussetzen kann, dass es gemeinsame solche gibt, dann wird man tatsächlich substanziell in der Ethik keine Aussagen machen können. Wenn man diesen Stamm anschaut und sagt, na gut, kommen die halt nicht zurecht und man ist zufrieden damit und man kann sich dann nicht weiter darüber, man findet nichts, warum man das nicht wünschenswert findet, dann wäre die Argumentation tatsächlich an dieser Stelle zu Ende. Mein zweites Argument, wenn ich nochmal kurz sagen kann, ist, wenn die Kommunikation prinzipiell jetzt nicht nur für diesen Stamm, sondern das weiter verallgemeinert und sagt, die Kommunikation kommt auf diese Weise prinzipiell zu einem Ende, dann untergräbt das in gewiss, also ausgedehnt auf alle Menschen oder vernünftigen Wesen das Argument, dann untergräbt das gerade das, was wir tun. Wir sprechen über diese Sachen, das ist nur deswegen möglich, weil wir denken darüber, weil wir eben Sprache als Kommunikationsmittel haben oder weil wir denken können. Und wenn das untergraben wird, dann ist genau das, was wir jetzt gerade tun, schlicht und einfach nicht möglich.
Ich lese diese Formulierung, wir können das nicht wollen, lese ich doppelt. Ich denke, es gibt eine doppelte Deutungsmöglichkeit. Ich glaube, die von Kant herkommt und die du auch im Blick hast, ist die, was wir nicht wollen können, gibt uns einen Wink oder auch sogar schon einen Befehl, die Richtung, was wir tun müssen. Wenn wir irgendetwas nicht wollen können, dann müssen wir das Gegenteil tun. Das ist die Logik davon. Ich sehe aber noch eine zweite Leseweise und das ist die, wir können es nicht wollen, weil es da nichts zu wollen gibt. Wir können es nicht wollen, weil die Bedingungen, wenn wir auch nur anfangen würden, es zu wollen, würden wir sehr schnell drauf kommen, da gibt es nichts zu wollen. Die Leute, die sich sozusagen nicht festlegen können, die sich ständig selber betrügen oder auch anders rum anfangen, ernst zu werden und es ernst zu nehmen und dann wiederum sozusagen zurückfallen in die Falschheit und in den Betrug, die sind nicht in einer Situation, dass überhaupt ein Wollen entstehen kann und die Sache sich außen hinzustellen und zu sagen, jemanden anderen, ich habe quasi meinen Bekannten bei mir und sage zum Bekannten, na kannst du das wollen? Und er schaut mich an und sagt, na das kann man eigentlich nicht vorstellen, ist keine gute Lösung für mich. Das ist eine Beobachtung, die gilt nicht für die Unfähigkeit, die diese Leute da haben.
Das ist eine radikalere Version meines zweiten Arguments in Wahrheit. Du sagst jetzt, innerhalb der Gemeinschaft, von der wir sprechen, ist nicht nur Denken und Kommunizieren nicht möglich, sondern auch das ganze Wollen ist schon ein nicht vorhandenes.
Ja. Und das heißt, man könnte jetzt den kategorischen Imperativ, so wie du ihn erläuterst, könnte man ihn jetzt so formulieren, dass man sagt, wir stellen uns eine solche alternative Welt vor. Stamm ist ja nichts anderes als eine solche alternative Welt, wo die Leute sich in diese Ernsthaftigkeit, Unernsthaftigkeit verstricken. Und dann schauen wir einander an und sagen, können wir mit denen Kontakt aufnehmen, können wir die auch nur verstehen, können wir uns eine Welt vorstellen, in der wir diese Leute sind, und dann stellen wir fest, eigentlich geht das nicht. Verstehe ich. Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist, was das mit Sittlichkeit zu tun hat. Denn so wie ich das jetzt verstanden habe, beschreiben wir bestimmte Grundbedingungen dafür, ohne die wir uns unser Leben nicht vorstellen können. Und das ist etwas Ähnliches, würde ich sagen, wie sowas Ähnliches könnte man spielen mit mit Behauptung setzen oder ich sage es jetzt wieder mal auf eine unqualifizierte Art und Weise, weil diese Art erinnert mich, also diese Gedankenführung, die eine spezifisch kantianische Gedankenführung ist, erinnert mich immer ein bisschen daran. Stellen wir uns ein Leben vor, in dem es keine Luft gibt in dem es für Menschen keine Möglichkeit gibt, Bewusstsein zu haben. Stellen wir uns Menschen ohne Bewusstsein vor. Und dann sind wir doch in einer ähnlichen Situation. Da werden wir hingetrieben auf solche Überlegungen wie, ja, das wären Roboter, das wären Puppen, das wären irgendwelche Masken, Marionetten und so, das wären keine Menschen. Da würden wir haben sozusagen ganz bestimmte Grundbedingungen, die wir einfordern müssen, damit wir uns nur verständlich machen können, dass das, was wir da ansehen, was Menschliches ist. Und die Pointe von dem, was ich da jetzt sagen möchte, ist, das trifft einen weiten Bereich, also zum Beispiel Kommunikation, also Menschen, überhaupt menschliche Gesellschaft, menschliche Geschichte. Stellen wir uns vor, Menschen, die keine Zeit haben, die keinen Begriff von Zeit haben. Geht nicht, was folgt daraus? Dazu, dass wir in der Lage sind, uns als Menschen zu verstehen, brauchen wir sowas wie Zeit. Also wir brauchen auch so etwas wie die Stabilität von Behauptungssätzen. Wenn das nicht da ist, dann wird es nicht sein. Ich sehe da noch keine Moral.
Ja, aber bei all dem, was du jetzt geschildert hast, hat der Mensch keine Möglichkeit einzugreifen. Das ist der entscheidende Punkt. In der Moral geht es darum, was können die Menschen oder die vernünftigen Wesen, würde Kant sagen, tun, um irgendetwas zu bewirken in der Welt und insbesondere um etwas zu bewirken, was sie wollen, was sie gut finden. Oder das ist jetzt eben die Frage, wie man das konkreter dann fasst. Aber tendenziell geht es einfach darum, was kann das Individuum tun, um genau die Grundvoraussetzungen seines Daseins nicht zu untergraben und das Leben halt irgendwie möglich oder schön oder ich weiß nicht.
Das sehe ich jetzt zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, warum du zusätzlich zur Mathematik auch noch Philosophie und im Speziellen Moralphilosophie studierst und dich damit beschäftigst, weil das diesen Zusatzfaktor hat, nämlich eine systematische Beschäftigung damit, was ich tun kann. Nun, ich bleibe da jetzt noch mal ein bisschen und würde ganz gerne herausarbeiten, wie anspruchsvoll und abstrakt das für mich zunächst einmal klingt, denn die Frage, was tue ich denn am besten in einer bestimmten Situation, stellt sich ja normalerweise nicht in Form der Frage, was tue ich überhaupt, was soll ich überhaupt tun. Also die Formulierung, was tue ich überhaupt oder was soll ich überhaupt tun, ist ja eigentlich eher, gehört eher ins Verhaltensbild einer Depression, wo man sagt, mein Gott, ich weiß wirklich nicht, was ich anfange, warum bin ich überhaupt da, was soll ich denn auf dieser Welt? Das hat was Depressives, das hat natürlich auch etwas kindlich Neugieriges, aber in der Regel ist es nicht die Frage, mit der man sich beschäftigt, weil in der Regel ist es die Frage, was mache ich denn, damit ich bis morgen diesen Vortrag fertig kriege? Was ist denn jetzt da der Unterschied? Komme ich von der prinzipiellen Frage auf die einzelnen Fragen oder von den einzelnen auf die prinzipielle? Wie sieht das aus?
Ja, wir haben schon, glaube ich, vorher ein bisschen diesen Punkt angesprochen. Es ist halt einfach, es gibt Situationen, wir sind einfach mit verschiedenen Handlungsoptionen konfrontiert. Wir befinden uns in einer Situation und meistens sind die Varianten der Entscheidungen, die wir treffen können, sehr eingeschränkt. Also wenn du deinen Vortrag bis morgen fertig haben willst, dann wirst du wahrscheinlich schon gar nicht mehr sehr dran denken, heute am Abend ins Kino zu gehen oder irgendwas zu tun. Das heißt, dadurch, dass unser Leben irgendwie organisiert und strukturiert ist, sind die Möglichkeiten, die wir haben, wie gesagt, wenn man nicht gerade depressiv ist oder in irgendeiner entsprechenden Stimmung, ohnehin auf sehr konkret vorgegebene Optionen eingeschränkt und zwischen diesen hat man zu wählen. Das heißt, man kann im Allgemeinen relativ genau beschreiben, was das ausmacht, die Situation, in der man ist und welcher Aspekt der relevante ist. Oder?
Ich versuche das jetzt nochmal weiterzuentwickeln, das Vortragsbeispiel, weil das etwas ist aus dem Leben gegriffen, aus meinem zumindest, und da Schritte zu überlegen, wie ich zu sittlichen Überlegungen komme. Also ich setze mich hin und denke mir, morgen muss das fertig sein. Und das nächste, eine der nächsten Ideen, also wenn ich nur irgendwie Zeit und Fassung habe, ist, dass ich mir denke, na, ich will nicht irgendwas machen, es soll natürlich gut sein. Ich könnte da jetzt den Absatz vom letzten Vortrag hineinkleben, aber das will ich nicht, weil das macht die Kollegin so und so, macht es auch immer so. Ich stehe unter einem höheren Anspruch. Und der höhere Anspruch, das wäre jetzt meine Frage, bietet sich ja ein bisschen an als ein selbst auferlegtes Gesetz, als eine sittliche Anforderung, die ich an mich selber stelle. Die lautet in etwa die, ich will da jetzt nicht irgendeinen Schwachsinn produzieren und nicht nur deswegen, weil es vielleicht herauskommt und die Leute mich dann von links anschauen, sondern ich möchte etwas Gutes produzieren nach den Standards des professionellen Verhaltens. Ist das schon in Richtung Sittlichkeit?
Nein, aber es kommt darauf an, was du sagst, was du meinst, wenn du sagst, ich möchte etwas Gutes produzieren. Du kannst natürlich sagen, du willst etwas Gutes produzieren, das irgendwelchen Kriterien der Qualität eines philosophischen Vortrags entspricht. Gut in diesem Sinn würde ich sagen, ist nicht Sittliches. Wenn du aber sagst, du möchtest etwas Gutes produzieren, in dem Sinn, dass du sagst, du überlegst dir, was du mit deinem Vortrag anrichtest, also was das für Konsequenzen für die haben könnte, die das hören, ob die, ich weiß nicht, frustriert da wieder weggehen oder irgendwie beglückt oder ob die was lernen fürs Leben oder sowas, dann sprichst du damit schon einen Aspekt von gut an, der ganz sicher einen sittlichen Gehalt hat.
Und was hilft es mir dabei, mir vorzustellen, dass andere Leute auch so handeln sollten wie ich? Also kategorischer Imperativ, wenn ich den an der Stelle einsetze.
Naja, dazu gibt es jetzt wieder zwei Antworten. Die eine ist natürlich, es ist immer sehr schwierig, wenn du jetzt mich fragst, soll ich jetzt den Satz so schreiben oder anders schreiben in deinem Vortrag und ich soll mit Hilfe des kategorischen Imperativs darauf eine Antwort geben, dann wird mir das vermutlich nicht gelingen. Weil das Problem ist immer, dass man, wenn man eine ethische Theorie hat oder ein ethisches Konzept und sich dann auf sehr konkrete Fragen anwenden kann, sich meistens nicht in der Lage sieht, jetzt wirklich für den ganz konkreten Fall etwas zu sagen. Aber wenn du das, wie gesagt, allgemeiner fasst und dich fragst, ob du überhaupt zum Beispiel den Vortrag dich bemühen sollst, so zu gestalten, dass andere jetzt etwas davon haben können, dann sagt der kategorische Imperativ schon was, weil der sagt dir nämlich, naja gut, wenn du in einen Vortrag gehst und andere in einen Vortrag gehen, wollen sie auch etwas hören, was ihnen etwas gibt. Das heißt, du würdest dir wünschen, dass sich alle so verhalten, dass sie sich bemühen, gute Vorträge zu halten.
Wäre es sehr unpassend zu sagen, es ist eine Vision und ohne Visionen kommt man nicht aus?
Nein,